Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Seligpreisungen hören? Sagen Sie, oh schön, oder sagen Sie, oh nee? Es gibt immer noch ziemlich viele Leute, die sagen, oh schön, und suchen sich dann solche Texte für ihre Taufen oder Trauungen oder was auch immer aus. Es gibt aber auch genügend Leute, die sagen, oh nee. Das fängt schon mit kleinen Jungs an. Kleine Jungs wollen Heldengeschichten. Die wollen Ballerspiele und Action sehen, wo Gewalt angewendet wird. Der Gewaltlose ist für Jungs nicht das große Ideal. Und wenn Sie sich diese neuen Seligpreisungen angucken, ja, also gut Werbung fürs Christentum kann man damit nicht machen. Wenn die Leute toll sein sollen, die unter Hunger leiden, unter Durst, die einen Trauerfall zu beklagen haben, die materielle Armut leiden, die sogar Verfolgung erfahren oder Verleumdung. Hand aufs Herz, das ist kein Ideal. So möchte ich nicht leben. Und auch die anderen vier Begriffe sind jetzt nicht so selbstverständlich, dass ein jüngerer Mensch oder jemand, der kein Christ ist, sagt, ja genau, so muss es sein. Ich will auch sanftmütig werden, das ist mein Lebensziel. Sanftmut, Herzensreinheit, genau, da komme ich weiter in der Welt. Schwierig, oder? Mit diesen Seligpreisungen und dann gar mit dieser Vertröstung auf das Jenseits. Ich will jetzt einen Q8 fahren, nicht im Himmel, da brauche ich den nicht mehr. Das sind klassische Vorwürfe, die man immer wieder hört und Meinungen über das Christentum. Das ist so eine Religion für Schwächlinge. Im 19. Jahrhundert in der Philosophie wurde das auch zum Ausdruck gebracht. Marx hat gesagt, dass die Religion ein Herrschaftsinstrument ist, dass das die Mächtigen erfunden haben, um die Kleinen klein zu halten. Nietzsche dreht es dann um, der sagt dann, nee, anders, die Kleinen haben es erfunden, um bei den Mächtigen Mitleid zu erregen, dass sie nicht ganz zu kurz kommen. Das Christentum als eine Religion für Schwächlinge. Und das sieht man ja, sagen sie dann auch, das hat ja in der Antike schon angefangen. Die Kollektion der Apostel, diese illustre Runde, waren alles sehr einfache Leute. Einfache Handwerker, nicht gebildet, wahrscheinlich auch nicht fähig zu lesen und zu schreiben. Wahrscheinlich hat sich das Christentum unter den Sklaven so verbreitet in der Antike. Das war irgendwie interessant und attraktiv. Und man könnte selbst sagen, dass es in die Neuzeit so weitergeht, überall dort, wo Elende sind, da kommen dann die Missionare und taufen die Heidenkindlein, egal wo auf diesem Planeten. Wenn man sich es genau anguckt, ist zumindest die Geschichte anders gewesen. Gut, jetzt sind wir ein reiches Land, ein reicher Kontinent, der den Bezug zum Glauben verliert. Man könnte sagen, das liegt daran, dass wir eben keine Unterprivilegierten mehr haben. Aber die Arbeiter hat die katholische Kirche ja schon im vorletzten Jahrhundert verloren, im 19. Aber geschichtlich war es doch oft so, dass das Christentum nicht von ganz unten kam. In der Antike war das Christentum zunächst eine Stadtreligion. Das muss man sich immer deutlich machen. Und es kam auch über die gebildeten Schichten langsam von Ballungszentrum zu Ballungszentrum. In unserem eigenen Land haben wir den Beweis, dass die Mission von unten nicht funktioniert, die Mission von oben schon. Die erste Welle waren die Iroschotten, die relativ wenig erreicht haben, und dann kam Bonifatius mit Willibald und Walburger, Sie kennen das, die Mission von oben, über die Oberschicht, über die Elite, die Fürstenhäuser. Man hat den Eindruck, dass das so eine Art roter Faden ist, weil es ist nicht so, dass die besonders unterdrückten und armen Völker automatisch Christen werden, die sind wohl mehrheitlich eher muslimisch oder hinduistisch, aber nicht christlich. Und auf der anderen Seite gibt es gerade in China momentan eine große Welle des Interesses für das Christentum, gerade unter Akademikern, unter jungen, gebildeten Menschen. weil dieses Weltbild und das Menschenbild des Christentums so ganz anders ist als das des Sozialismus und die Einzigartigkeit, die Würde eines Menschen offensichtlich schon etwas Besonderes mit sich bringt. Das Christentum als Religion der Schwäche, der Schwachen. Ich glaube, diese Polarisierung, ist es was für die Starken oder was für die Schwachen, die ist einfach falsch. Das Christentum ist, meine These, eine Religion für die Liebenden. Eine Religion für Liebende. Weil wenn sie nämlich lieben wollen, wenn sie eine Beziehung führen wollen, dann müssen sie sich verletzlich machen. Sie müssen sich öffnen. Sie müssen ihrem Partner, ihrer Partnerin die Teile an sich zeigen, wo sie verletzt sind, wo sie vielleicht auch ein bisschen bluten, wo sie eben nicht stark sind, sondern schwach. Sie müssen ihre Niederlagen miteinander teilen, nicht nur die Siege. Beziehung entsteht durch die Offenlegung meiner Vulnerabilität, meiner Verletzlichkeit. Wenn ein Ehepaar sich im öffentlichen Raum bewegt, sieht man das relativ schnell. Ob da einer den anderen stützt oder vielleicht sogar größer macht oder ob das ein Paar ist, wo einer den anderen oder zumindest von einer Seite der andere permanent gedrückt und kleiner gemacht wird. Das ist nicht die Sprache der Liebe. Und weil wir am Bibelsonntag sind, darf ich Ihnen nicht vorenthalten, dass die Bibel eben auch so eine Liebessprache Gottes für die Menschen ist. Man kann sie nur verstehen, wenn man selbst ein Liebender ist. Falls Sie mal von sich Ihre ersten Liebesbriefe wieder lesen sollten oder durch einen dummen Zufall den Brief Ihrer 12-jährigen Tochter oder Enkelin finden, Liebesbriefe sind meistens ziemlich peinlich. Und auch nicht besonders helle. Wenn ich nicht der Angeschriebene bin, nicht der Gemeinte bin, dann geht mir nicht das Herz auf, da schüttel ich eher den Kopf. Ich muss ein Liebender sein, um die Liebessprache zu verstehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, kennen Sie alle. Jesus sagt an einer Stelle, mich dürstet. Braucht er ein Glas Bier, Wasser mit Zitronen und ein Stückchen Eis drin? Es ist eine unschöne Stelle, wo er das sagt, nämlich ganz am Ende seiner Passion. Und ich kann es rein gegenständlich verstehen, dass er tatsächlich physischen Durst hat und das wird auch so sein. Aber als Liebessprache heißt es, dieser Mann hat selbst in seinen letzten Atemzügen Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Und, wenn ich es heute lese, Sehnsucht nach der Begegnung mit mir. Wenn ich ein Liebender bin, heißt dieses, mich dürstet plötzlich etwas ganz anderes. Alles, was ich bin und was ich lebe, kann ein Teil dieser Liebessprache sein, kann ausgerichtet sein auf Gott. Und nur so könnte ich vielleicht diesen Ruf aus dem Propheten Zephania verstehen. Suche Gott mit all dem, was du hast. Oder was in der zweiten Lesung zu hören war, im ersten Korintherbrief. Wenn du dich etwas rühmen willst, dann rühme dich Gottes. Das heißt, versuch einfach zu sehen, dass all das, was in dir drin steckt, im Prinzip geschenkt ist. Und dass in deinem Lächeln das Lächeln Gottes steckt und in der Wärme deiner Stimme die Wärme der Stimme Gottes steckt. Nicht meine, sondern das, was ich habe, hindert meistens eher. Deswegen spricht Paulus so merkwürdig von dem, was ich in mir vernichten muss, damit Gott Platz hat. Ich habe jetzt mal drei Stellen gebracht, um Ihnen zu zeigen, wie wenig weit man kommt, wenn man den Kopf einschaltet. Ich will das verstehen. Wenn man versucht, es intellektuell zu erklären, was es heißt, Sehnsucht zu empfinden oder etwas zu vernichten. Ich muss es in diese Liebesbeziehung hineinstellen. Und das bleibt eine Aufgabe. Ich habe vorgestern neue Zahlen gelesen. Das Vertrauen der Deutschen in die katholische Kirche ist mittlerweile bei 8% angekommen. Das ist ein respektabler Wert. Aber es geht ja nicht um die katholische Kirche, es geht um Jesus Christus. Und da sind Sie, ob Sie wollen oder nicht, unsere Außendienstmitarbeiter. Ob Sie wollen oder nicht, Sie sind das Gesicht des Christentums. Und an Ihnen liest man ab, ob Sie eine Liebesbeziehung haben zu diesem Schöpfer aller Dinge, zu dem Allgütigen und Allewigen oder eben nicht. Und wenn Sie mich fragen, ich wünsche Ihnen das Erstere. Amen.